ARD.
Auf einmal war der Strom weg. Und er kam auch so schnell nicht wieder. 40.000 Haushalte und Betriebe in Berlin waren betroffen und das tagelang.
Und der Grund? Ein Brandanschlag auf zwei Strommasten. Offenbar ausgeführt von Anarchisten, die damit dem militärisch-industriellen Komplex einen Schlag versetzen wollten.
Indem sie einem Wissenschaftspark in Berlin-Adlershof den Strom abfackeln. Dass damit auch Zehntausende getroffen wurden, die gar nicht gemeint waren, für die mutmaßlichen Täter ein Kollateralschaden.
Der Anschlag folgt demselben Muster wie ein ähnlicher Brandanschlag im letzten Jahr auf die Stromversorgung damals des Tesla-Werks in Grünheide. Die Täter kannten sich dazu auch gut aus.
Dass man durch diese beiden Standorte genau die Stromversorgung von Adlershof lahmlegen kann, das muss man schon erstmal wissen. Mindestens stellt sich die Frage, ob möglicherweise hier auch Insider-Informationen weitergegeben worden sind.
Informationen gab es von den Tätern selbst, nämlich über ein Bekennerschreiben. Was sind das für Leute, die hinter dem Anschlag stecken? Was wollen die?
Das sind einige unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage.
Wir sind gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, ob die massiven Proteste in Frankreich gegen die Sparpläne der Regierung eigentlich gerechtfertigt sind, wo doch die Staatsverschuldung ebenso massiv ist.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben die Macht, die Regierung zu stürzen. Aber Sie haben nicht die Macht, die Realität auszulöschen. Die Realität ist unumstößlich. Unsere Staatsausgaben steigen immer weiter.
Also Frankreich bekommt den Haushalt nicht saniert. Jetzt soll es der 5. Premier in 2 Jahren richten. Aber die Menschen in Frankreich wollen lieber Rente mit 62 und alle Feiertage behalten.
Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn noch nicht bewertet habt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und im besten Fall 5 Sterne verteilt und am besten auch den Podcast abonniert.
Dann reden wir zuerst über den Brandanschlag, oder?
Ja.
Also in Berlin ist ja tagelang das passiert, wovor irgendwie doch auch alle Schiss haben, oder? So subtil, Stromausfall, 60 Stunden lang von Dienstagmorgen bis Donnerstagabend, zur Hochzeit über 40.000 Haushalte und Gewerbetreibende ohne Strom.
Am Ende ist zwar, soweit ich jetzt gelesen habe, niemandem wirklich was Ernsthaftes passiert, aber das hatte natürlich trotzdem extreme Folgen. Ne? Also ausgefallene Ampeln, Unfälle, Straßenbahnen, die auf offener Strecke stehen geblieben sind, Ärzte, die ihre Sprechstunden nicht abhalten konnten. Mhm. Und auch 2 Pflegeheime waren von dem Ausfall betroffen. Geschlossene Supermärkte, geschlossene Schulen.
Ja. Also der finanzielle Schaden ist ja noch gar nicht genau abzusehen, aber eins kann man sagen, für viele dieser Zehntausenden Betroffenen war das extrem unangenehm und wirklich überhaupt kein Spaß. Und warum der Stromausfall? Weil sehr wahrscheinlich eine linksextreme Gruppierung 2 Strommasten in Brand gesetzt hat, dabei diverse Kabel kaputt ging und das Tage gedauert hat, die zumindest behelfsmäßig jetzt erstmal zu ersetzen.
Das finde ich ja stand jetzt an der ganzen Sache mit am interessantesten. Ne? Wer war das? Also warum machen Menschen sowas und was wollen die damit eigentlich?
Ja. Es gab dann ja ein paar Stunden nach dem Brandanschlag auf der Internetseite in die Media ein Bekennerschreiben, was ziemlich wortreich und detailliert beschreibt, warum da was genau abgefackelt wurde und wer damit getroffen werden sollte.
Dann lass uns darüber mal sprechen.
Also dieses Bekennerschreiben ist unterzeichnet mit einigen AnarchistInnen und beschreibt, ja, sehr wortreich, brutal und teilweise auch pathetisch, warum man nun genau diese beiden Strommasten da abgefackelt hat. Nämlich, weil man damit den Technologiepark Adlershof treffen wollte, in dem unter anderem, so schreiben die, Firmen ihren Sitz haben, die an hochentwickelter KI arbeiten und oder Sachen herstellen, die auch das Militär benötigt.
Also was sie da in, ja, man muss schon sagen, ziemlich verstiegenen Formulierungen sagen, ist, die Tech-Konzerne regieren die Welt, die machen uns alle unmündig und wollen eine Art technologischen Faschismus aufbauen und das Militär in der ganzen Welt mordet, um Bodenschätze zu rauben, zu sichern.
Einmal gegen alles. Und in diesem Technologiepark sitzen nun nach deren Ansichten 1 Dutzend Firmen, die sind da auch namentlich aufgeführt mit dem, was sie so herstellen, die ja neben 1000 anderen Firmen in der Welt irgendwie in deren Augen für diese Entwicklung mitverantwortlich sein sollen.
Und deswegen legen sie also deren Stromversorgung lahm und nebenbei auch noch die, aber ja von Zehntausenden anderen Menschen, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Also ich finde, daran sieht man schon, dass man die eigentlich nur Terroristen nennen kann am Ende. Also es hat ja mit politische Aktion oder politischen Protest nichts zu tun. Das ist ja einfach nur irgendwas mit ja, absoluter Gewalt durchdrücken. Völlig egal, ob das andere auch so wollen. Völlig egal, wie andere Menschen darunter leiden. Ja,
also, ich meine, man kann sagen, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber nur um der Vollständigkeit halber, die entschuldigen sich in dem Bekennerschreiben bei den Anwohnern für die Unannehmlichkeiten und nennen das aber einen Kollateralschaden, den man in Kauf nehmen müsse bei diesem Widerstand.
Ja. Also ist ja am Ende immer noch auch die Frage, ob das Schreiben eigentlich echt ist, oder?
Ja, aber nicht so eine große Frage. Also die Innensenatorin sagt, sie geht davon aus, dass das echt ist und dass die Täter aus dem Inland kommen, sagt sie, aus der linksextremen Szene. Und also sagen wir so, es spricht schon sehr vieles dafür, dass das echt ist und eher wenig dagegen.
Weil genau was?
Naja, weil sie zum Beispiel diese Plattform in die Media gewählt haben. Das spricht eher dafür, weil das häufig benutzt wird eben bei solchen Bekennerschreiben und wie detailliert sie auch beschreiben, warum sie welche Firmen lahmlegen wollten und was die produzieren. Sowas kannst du dir ja nicht eben schnell ausdenken, weil du in den News siehst, oh, da haben Strommasten gebrannt. Mhm. Also die meisten gehen Stand jetzt davon aus, dass es Linksextreme waren, dass das Schreiben echt ist. Und auch der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg sieht das so, der hat im RBB-Fernsehen Folgendes gesagt.
Das Ganze erinnert doch sehr an das, was wir vor anderthalb Jahren gesehen haben mit dem Brandanschlag auf die Stromversorgung von Tesla. Damals wurden ja auch weite Teile von Brandenburg getroffen und waren ohne Strom. Das war vergleichsweise gravierend. Also Vorgehensweise, Zielrichtung, Begründung durchaus vergleichbar. Und auch das ist ein Grund für die Polizei anzunehmen, dass Linksextremisten hier verantwortlich sind.
Dieses Schreiben, ne?
Mhm.
Ich finde, das klingt irgendwie wie so eine Mischung aus ja, dem Pathos von so 20-jährigen Studierenden, die gerade an ihrer Bachelorarbeit in Politikwissenschaft sitzen und auf der anderen Seite so Rote Armee-Fraktion, Rhetorik. Also diese Mischung aus völlig hochtrabenden Weltsichten, pseudo-akademisiert und dann aber Riesenpathos, große Selbstgerechtigkeit, wie sie ihre Gewalt legitimieren, geht nicht anders.
Soll ich mal den Anfang von dem Schreiben vorlesen? Also ich finde, man sollte das mal hören, wie die schreiben, aber ich will denen jetzt auch keine Bühne geben.
Nee, mach mal ruhig, so aus dokumentarischen Zwecken, weil ich finde, da kommt schon einiges.
Also wie gesagt, das Schreiben ist echt lang, so hier nur der Anfang. 9. September, früher Morgen. Tausende Städte erwachen zum Leben, Millionen Menschen werden von dem schrillen Piepen ihres Weckers aus dem Schlaf gerissen, welcher den Beginn eines weiteren Tages der Monotonie und Apathie einläutet. 15 Minuten Zeit zum Kaffee trinken, um dann zur Arbeit zu hetzen. Eine Stunde in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenige Blicke, die sich kreuzen. Keiner redet, alle starren auf ihre Bildschirme. Unmengen Autos durchqueren die Straßen. Der Blaulichtlärm erschrickt die wenigen Vögel, die über der Stadt kreisen. Die Kieze, jeden Tag etwas trostloser. Einsamkeit macht sich breit unter vielen zwischen Betonbauten, Zäunen und Kameras, umgeben von Polizeipräsenz, die uns mehr und mehr zu ersticken droht. Werbebildschirme, die zum Konsumieren auffordern oder dazu einladen, sich der Bundeswehr anzuschließen. Und so weiter. So weiter.
Aber kein Wort von den Kindern, die man morgens in den 15 Minuten beim Kaffee trinken. Oder, na egal. Also ich sage, es klingt wie Sturm und Drang im Politikseminar, wenn du mich fragst.
Naja, sie schreiben dann weiter, den Brandanschlag hätten sie gemacht, um einen, Zitat, Hoffnungsschimmer zu setzen, dass Apathie und Resignation nicht die einzigen Reaktionen auf diese bedrückende Realität seien.
Weißt du, was das absolut Tragische dabei ist? Also, dass sie eigentlich Sachen ansprechen, die auch völlig normale Leute mit gemäßigten Meinungen ziemlich bedenklich finden. Also, weißt du, wenn man mal dahinter guckt und man versucht, aus dieser brachialen Schwarz-Weiß-Rhetorik da auszubrechen und das irgendwie rauszuwaschen, ne? Dann sagen die ja, Tech-Unternehmen bekommen viel zu viel Macht und sie werden gefährlich. Entwicklung von KI hat das Potenzial, uns alle noch viel mehr zu überwachen und am Ende wenige noch reicher zu machen, als sie eh schon sind und viele vielleicht arbeitslos. Dann, es gibt Unternehmen, die haben Interesse an Krieg, um ihre Waffensysteme zu verkaufen.
Ja, also zusammengefasst, weißt du, die Macht von Technologie und KI, die Schere zwischen Arm und Reich und Kriege, die kein Ende finden und an denen am Ende auch wieder Leute verdienen. Das sind im Prinzip die Themen.
Ja, und das sind doch aber Themen, über die sich viele Leute Gedanken machen oder wo viele Leute Angst davor haben oder das kritisch sehen. Da muss man jetzt nicht radikal oder linksradikal für sein.
Naja, wenn man das so sehen möchte, dann erweisen solche Linksterroristen, wenn sie es denn waren, der Sache damit ja einen Bärendienst, ne? Weil jetzt wird ja nur über die Tat gesprochen und die Auswirkungen davon und überhaupt nicht über die Forderungen oder die Kritik der Täter, die da was da, also kein bisschen.
Das ist doch immer so, oder? Also deswegen, also Gewalt als politisches Mittel, weiß ich nicht, ist nicht nur moralisch falsch, sondern es ist am Ende auch gar nicht zweckdienlich. Also ich glaube auch, dass Menschen, denen wirklich was an anderen Menschen liegt, also die wirklich anderen Menschen einen Lichtschimmer geben wollen, dass die keine Aktionen machen, unter denen zig völlig unbeteiligte Menschen tagelang leiden. Also das ist ja völlig unsolidarisch.
Ja, das ist tatsächlich unsolidarisch, das stimmt. Und es ist auch so, ich weiß es nicht, es ist so fantasielos und ideenlos. Also das ganze Schreiben ist so steif und stumpf und humorbefreit.
Ich meine, da hätten ja auch Leute bei sterben können. Ne? Also soweit ich weiß, sind Leute im Pflegeheim, mussten irgendwie beatmet werden und so. Also das alles entweder in Kauf zu nehmen oder nicht mitzudenken, das zeigt ja, dass das irgendwie Wahnsinnige waren, oder?
Ja, also Leute, aber welche, die sich echt gut ausgekannt haben müssen, ne? Also das war ja schon sehr, sehr zielgerichtet. Das ist ja auch ein bisschen das Erschreckende daran. Also hier hör mal, was Martin Matz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus im Inforadio dazu gesagt hat.
Dass man durch diese beiden Standorte genau die Stromversorgung von Adlershof lahmlegen kann, das muss man schon erst mal wissen. Mindestens stellt sich die Frage, ob möglicherweise hier auch Insider-Informationen weitergegeben worden sind. Wir haben eine ganze Reihe von Anschlägen auf das Stromnetz gehabt in den letzten Jahren, die sich gegen die kritische Infrastruktur richten. Und das ist natürlich schon auffällig.
Das wird ja jetzt die nächste Diskussion. Also nicht, wie schaffen wir politische Leitplanken, damit KI uns allen hilft, sondern die Diskussion wird, wie schützen wir unsere Infrastruktur besser vor solchen Angriffen.
Deswegen meine ich ja, also solche Taten ändern nichts, aber auch wirklich gar nichts an irgendwelchen kritikwürdigen Verhältnissen. Aber ich bin echt gespannt, woher die Täter das Wissen hatten und was da die Zusammenhänge sind. Ne?
Allerdings sind Täter bei vergleichbaren Taten ja in der Vergangenheit wirklich fast nie gefasst bzw. nie gerichtsfest überführt worden. Also das hat Michael Götschmeck in diesem Interview, wo wir vorhin ein Stück draus gehört haben, auch noch gesagt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das auch einfach nie aufklärt. Dann lass uns mal nach Frankreich gucken, in die Nachbarschaft. Mhm. 200.000 Leute sind da diese Woche auf die Straße gegangen. 200.000 Leute aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung unter dem Motto, lasst uns alles blockieren. Also, Sie wissen, wie protestieren geht in Frankreich. Ja, kleiner haben Sie es nicht.
Ja, auf Französisch, bloquons tout. Der Protest war aber schon seit Wochen angekündigt, also als Reaktion auf ein Sparpaket von François Bayrou, der bis Anfang der Woche noch Premierminister war. Dann hat er im französischen Parlament die Vertrauensfrage gestellt, verknüpft mit diesem Sparpaket, um vor den Protesten noch seine Sparpläne durchzuboxen.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben die Macht, die Regierung zu stürzen. Aber Sie haben nicht die Macht, die Realität auszulöschen. Die Realität ist unumstößlich. Unsere Staatsausgaben steigen immer weiter.
Ja, aber die Abstimmung, die hat er eben verloren. Sogar aus dem eigenen Lager gab es Gegenstimmen. Und ein paar Stunden später hat Präsident Macron den nächsten Premierminister aus der Schublade gezogen. Den fünften in 2 Jahren. Also ehrlich gesagt, kein Wunder, dass die Leute auf die Straße gehen, muss ich sagen.
Naja, der Neue war ja morgens noch Verteidigungsminister. Ne? Sébastien Lecornu soll es jetzt richten. Der muss den Staatshaushalt sanieren, die enormen Schulden, die Frankreich angehäuft hat. Und er braucht dafür Unterstützung vom Parlament, genauso wie die Unterstützung der Bevölkerung. Sonst funktioniert es nicht. Aber es will keiner mitmachen. Stattdessen die Antwort, alles blockieren.
Offenbar eine völlig verfahrene Situation in Frankreich. Blockade im Parlament, Blockade auf der Straße. Was war da los? Warum ist dieses Land so gespalten? Auslöser der ganzen Aufregung sind die Sparpläne, die der letzte Premier durchsetzen wollte. 2 Feiertage weg, Sozialausgaben und Renten einfrieren und Steuerprivilegien abschaffen. Mhm. Dagegen hatte sich schon im Mai diese Bewegung formiert im Netz, die diese Woche dann auf die Straße gegangen ist, Bloquons tout. 10. September war das Termin schon Wochen gesetzt und dem wollte François Bayrou, Ex-Premier, also zuvorkommen, hatte eine außerordentliche Sitzung angeordnet und da eben die Vertrauensfrage gestellt.
Das war ja politischer Selbstmord, oder? Also Ex-Premier Bayrou konnte nicht ernsthaft glauben, dass er aus einer Minderheitsregierung heraus das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments ausgesprochen bekommt, wo das Thema Sparen quasi das politische Eisen schlechthin ist, bei dem alle anderen Parteien sich profilieren, dass sie das eben genau nicht mittragen. Weißt du? Also ich meine, das waren 2 Drittel des Parlaments, die gegen ihn gestimmt haben. Das ist ja schon eine Leistung.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er darauf spekuliert, dass bei genügend Abgeordneten dann doch noch ausreichend Staatsverantwortung vorhanden ist,
dass
die den Sparkurs dann irgendwie zähneknirschen mittragen. Aber ja, also es war abzusehen, dass das nicht klappt. Jetzt ist also der Neue dran, Sébastien Lecornu, aber der steht vor denselben Problemen. Also Frankreich ist hoch verschuldet, das Parlament ist gespalten in drei Lager, keins hat eine Mehrheit, jedes hält das andere, die anderen Lager für die schlimmsten.
Ich habe einen Kommentar dazu gehört von der Korrespondentin Julia Borutta in Paris, den ich sehr klug fand. Sie sagt, das geht alles immer noch zurück auf die Neuwahlen letztes Jahr in Frankreich, die Macron ja ausgelöst hatte. Also sie sagt in dem Kommentar, das ist alles Macrons Schuld.
Er hat das Land mit der überstürzten Parlamentsauflösung letzten Sommer ohne Not in die politische Krise gestürzt. Und er hat den Wählerwillen mit Füßen getreten. Anstatt dem Linksbündnis NFP, das bei den Neuwahlen die meisten Sitze errungen hatte, den Auftrag zur Regierungsbildung zu geben, ernannte Macron zweimal in Folge Premiers anderer politischer Lager deutlich weiter rechts. So vergrault man potenzielle Partner, so wenden sich Wählerinnen und Wähler von der Politik ab.
Macron hatte das doch angeordnet, die Auflösung des Parlaments und Neuwahl letztes Jahr, weil er den Aufstieg der extremen Rechten verhindern wollte von der Partei um Marine Le Pen.
Ja, und Jordan Bardella, das ist der Parteichef vom rechtsextremen Rassemblement National. Le Pen führt die Fraktion in der Nationalversammlung, also im Parlament an. Ja, die hatten ja bei den Europawahlen so riesige Gewinne gemacht und haben sich alle erschrocken. Und Macron hat sich halt gedacht, das war das politische Spiel. Jetzt schnell Neuwahlen, wo der Schreck noch darüber da ist.
Ja. Aber es war am Ende, muss man sagen, ein politischer und strategischer Fehler, oder? Wenn man zumindest unserer Kollegin Borutta folgt. Also er hat sich und seinem Programm keine Mehrheiten dadurch organisiert.
Nee, ganz im Gegenteil. Also der rechtsextreme Rassemblement hat massiv zugelegt bei diesen Wahlen, bei den letzten, wurde stimmenmäßig stärkste Kraft. Aber das linke Bündnis, NFP, was sie genannt hat auch, das hat ja trotzdem die meisten Wahlkreise gewonnen bei der Wahl. Wegen des Mehrheitswahlrechts in Frankreich. Also egal, wie viele den zweiten, dritten, vierten Kandidaten im Wahlkreis gewählt haben, es gewinnt nur der erste.
Ja.
So, und da hat eben das linke Bündnis die meisten geholt und stellt entsprechend die größte Gruppe an Abgeordneten im Parlament. So, und das Bündnis um Macrons Partei Renaissance hat deutlich verloren und ist eben nicht die größte Gruppe. Regiert aus einer Minderheit heraus, will aber die eigene Politik machen. Das ist das Verkorkste.
Aber das ist ja auch das Spannende an der französischen Politik, ne? Dann machen die halt eine Minderheitsregierung. Das gibt es ja bei uns fast nie. Also keine Koalition, Minderheitsregierung. Ja. Dann mal gucken.
So, und jetzt ernennt Macron den nächsten Premierminister aus seinem kleinen Lager, anstatt auf die Leute zuzugehen, die ihm da bei seinen vorgezogenen Neuwahlen sogar noch geholfen haben gegen die Rechtsextremen. Also dieses linke Bündnis. Ich meine, er hätte ja auch einen von denen ernennen können.
Mhm.
Macht aber nicht. Also die Leute wählen das eine.
Ich verstehe.
Und kriegen das andere. Ja, ja. Links wie rechts, muss man natürlich auch sagen. Und das führt, klar, zu Enttäuschung, zu Frust.
Aber was sind das jetzt für Gruppen, die da auf die Straße gehen in Frankreich? Also es hat ja regelrecht Ausschreitungen gegeben, jetzt nicht massiv, aber über 500 Festnahmen, Barrikaden, eine Häuserfassade, die da gebrannt hat. Der Aufruf war, blockiert alles, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Also Aufruf zum Generalstreik im Prinzip, alle lassen alles fallen. Da waren Gelbwesten dabei, die sind eher rechts einzuordnen, ne? Dieses Phänomen der Gelbwestenbewegung, die ja irgendwann dann so von nach rechts gegangen sind oder von rechts gekapert, wie auch immer, auf jeden Fall da jetzt mittlerweile einzuordnen sind. Dann waren aber auch Gewerkschaften dabei, die sich traditionell eher links verordnen. Also was ist das für eine Bewegung?
Ja, also Blocons tout, lasst uns alles blockieren. Das ist so eine
alle gegen alles.
Ad-Hoc-Bewegung, die hat sich schon im Mai im Netz gegründet. War da auch erst rechts konnotiert, ist dann nach links rübergewandert. Also, aber im Grunde kannst du sagen, Anti-Sparpläne. Mhm. Französischer Politologe Bastien François hat im französischen TV Folgendes gesagt.
La plupart des gens, ils vont pas bloquer,
also die meisten, sagt er da, die meisten blockieren nicht wegen irgendeiner Ideologie oder für bestimmte Forderungen, sondern aus Frust, weil die sagen, das reicht einfach, diese Politik. Es sei, sagt er, eine ähnliche Frustration wie damals eben bei diesen Gelbwesten-Demos, wenn auch politisch anders gelagert. Aber der Politologe sagt, die Leute haben einfach genug und sind frustriert.
Aber wenn du jetzt dir das mal durchliest, jetzt muss ich ein bisschen mit Zahlen um mich schmeißen, was in Frankreich eigentlich die Themen sind, ne? Dann frage ich mich, wie stellen sich die Leute auf der Straße das vor? Ich meine, Frankreich hat erstmal einen enormen Schuldenberg. Die haben mehr als 3 Billionen Euro Schulden. Haushaltsdefizit ist bei 6%, doppelt so viel wie von der EU erlaubt.
Ja.
Also eigentlich kann es in die Richtung gar nicht gehen. So, dann hast du verschiedene Kennzahlen, ja, die das irgendwie ausdrücken, wie es dir ökonomisch geht. Du hast eine Staatsverschuldung. Die liegt in Frankreich bei 114%.
Ja,
das ist dritter Platz hinter Griechenland und Italien. Deutlich mehr als über dem EU-Durchschnitt. 114% in Frankreich. Deutschland zum Vergleich 62%. Also nicht so, ne? Also nur um das so einzuordnen. Das heißt aber doch, es muss irgendetwas passieren in Frankreich. Es muss gespart werden, es muss was gemacht werden, oder? Also ich verstehe ja die Leute, dass sie Angst haben um ihre Existenz meinetwegen oder zumindest um ihren Wohlstand, aber ich meine, was soll man denn machen?
Naja, es gibt halt überhaupt gar keinen politischen Konsens darüber, was jetzt der richtige Weg ist. Also weder in der Führung noch in der Gesellschaft. Mhm. Und dazu habe ich ein Interview zum Beispiel gehört mit so einem Ökonomen für europäische Wirtschaftspolitik. Beim Deutschlandfunk war das, mhm, Guntram Wolf. Und der hat gesagt, im Prinzip, er glaubt nicht, dass sich der Knoten in Frankreich so bald lösen lässt, okay, weil dieser gesellschaftliche Konsens eben nicht da ist, der am Ende notwendig ist, damit sich was verändert. So in vielen Diskussionen in Frankreich hat er gesagt, ist immer noch das Gefühl, dass man irgendwie speziell ist. Ja, man kriegt das irgendwie hin, man ist nicht Griechenland, man ist auch nicht Italien, das ist was vollkommen anderes. Und solange so ein Bewusstsein noch vorherrscht, so seine Meinung in der Gesellschaft und auch in den Teilen der Führung, wird das einfach schwierig, so Mehrheiten zu mobilisieren, weil alle die anderen total blockieren dauernd. Mhm. Ich meine, immerhin hat der dann auch im Interview noch gesagt, Frankreich wird jetzt keine neue Schuldenkrise in Europa auslösen. Also so weit sind wir noch nicht, auch wenn der Haushalt jetzt zwingend saniert werden muss. Ne? Aber so weit ist es wohl noch nicht.
Habe ich bei anderen auch so gelesen. Also ja, zum Beispiel bei Grimm, der Wirtschaftsweisen, die hat das auch gesagt. Also keine Gefahr in der unmittelbaren Zukunft, aber schon, dass eine zusätzliche Verschuldung jetzt also nur für massive Investitionen in Frage kommen sollte, nicht für Renten. Du kannst ja nicht irgendwie mit Schulden die Renten bezahlen. Das ist also nicht auf Dauer. Also ich weiß es nicht. Es ist so, wenn man dem ökonomischen Narrativ dieser Zeit folgt, dann muss Frankreich einfach sparen. Da können die Leute noch so viel blockieren, es wird nicht anders gehen. Und ja, ich weiß es nicht. Ich finde, das sind dann auch alles so Partikularinteressen, die dann da irgendwie durchgesetzt werden sollen und man findet gar keinen Konsens.
Das Ding ist ja, das Linksbündnis hat die meisten Mandate bekommen bei diesen vorgezogenen Wahlen vor einem Jahr. Und die haben ja auch Pläne vorgelegt, wie sie den Haushalt reformieren wollen, dürfen aber nicht mitbestimmen. Die haben gesagt, eine satte Vermögenssteuer wollen sie, kommt Geld rein, gestaffelte Erbschaftssteuern wollen sie, bis 95% übrigens ab einem Erbe von 10 Millionen Euro. Okay. Aber Macron geht gar nicht auf die Linke zu. Daher unter anderem Frust auf der Straße.
Ich meine, die Linke will ja auch, dass diese Rentenreform von Macron zurückgenommen wird. Da kann er ja nicht drauf eingehen. Also das kannst du ja, die haben eine Rente mit 62 und die Rentenreform von Macron sieht vor, dass die Rente auf 64 geht. Und wenn er das irgendwie, dieses Rentensystem finanzieren will, dann kann er davon nicht abrücken. So, dann die Linke will den Mindestlohn um 400 Euro im Monat erhöhen, will die Lebensmittelpreise deckeln. Also wie gesagt, ich persönlich gönne jeden Wohlstand und alles, aber es muss doch irgendwo auch eine vernünftige Richtung haben, sodass so ein Staatshaushalt irgendwie zusammenhält, oder? Mhm. Also ich finde, ja, dieser Ex-Premier Bayrou, er hat gesagt, du kannst die Augen vor der Realität nicht verschließen. Ja. Das haben wir doch vorhin gehört und so ist es doch auch.
Am Ende kannst du aber auch die Augen vor den politischen Realitäten dann nicht verschließen. Also ne, das Zentrum, der Regierungsblock, der hat eben einfach keine Mehrheit, Punkt. Also die können ja nicht einfach ihre Politik durchboxen. Was müssen wir sonst noch besprechen diese Woche?
Ich fand, die Woche war so krass. Also das schaffen wir gar nicht alles. Aber also Israel beschießt mit insgesamt 15 Kampfjets ein Treffen der Hamas-Führung in Doha, also in Katar.
Was ja historisch einmalig ist. Ne? Also Katar gilt ja eigentlich als sicherer Staat für die Hamas-Führung, die ja teilweise auch da lebt und residiert. Und Katar sieht sich ja ganz gerne in der Rolle des Vermittlers, der am Ende mit allen Seiten kann. Also dass Israel dann einen gezielten Luftangriff auf Doha fliegt, um ein Gebäude in einem Wohngebiet zu bombardieren und die Hamas-Delegation da auszuschalten, die sich da gerade trifft, um über einen neuen US-Vorschlag für eine Waffenruhe zu beraten.
Ja, also immer wenn du denkst, Wahnsinn, da geht's nicht mehr, wird es noch wahnsinniger. Also absoluter Tabubruch, kann man echt sagen, war bis vor kurzem undenkbar. Und abgesehen davon, dass man ja, ich weiß nicht, ob du da auch was drüber gelesen hast, dass man immer noch rätselt, wie Israel das überhaupt gemacht hat, ne? Weil Katar ja über sehr moderne, auch Amerikanern gelieferte Abwehrsysteme verfügt, die den Angriff aber offenbar wirklich nicht verhindern konnten. Also abgesehen davon zeigt es, Israel zieht es durch, die Hamas komplett zu eliminieren, egal zu welchem Preis und auch egal in welchem Land.
Also Völkerrecht auch völlig egal, ne? Also für Israel ist das jetzt offenbar so eine Art, weiß ich nicht, historisches Zeitfenster, was sich da auftut, um sich der Hamas komplett zu entledigen.
Um jeden Preis, ne? Und dieser aktuelle Angriff ist ja auch ein Zeichen an Katar und an jedes andere Land. Also stellt euch nicht zu sehr auf die Seite der Hamas. Wir holen sie uns alle und zur Not auch bei euch. Ihr müsst euch schon entscheiden, mit wem ihr es halten wollt.
Ich glaube, das mit den russischen Drohnen über polnischem Staatsgebiet, das wird uns auch noch beschäftigen. Also wo wir jetzt eh schon bei Luftangriffen sind. Ne? Das ist echt krass. Also da wird es ja jetzt langsam deutlich, was das alles nach sich gezogen hat, beziehungsweise nach sich hätte ziehen können.
Ja, noch, und ne? Nach sich ziehen wird. Also da sind mindestens 19 russische Drohnen aufgestiegen aus Belarus, die bis über polnisches Territorium geflogen sind. Ein EU-Staat, ein NATO-Staat. Mindestens 3 davon hat die polnische Luftwaffe dann für viel Geld mit Kampfjets runtergeschossen. Selbst Kanzler Merz wurde in der Nacht geweckt, um über die Ereignisse informiert zu werden.
Also der Spiegel hat von einer Zäsur gesprochen, ne? Also von einer gezielten Provokation von Putin, dass er austestet, wie weit er gehen kann, wie der Westen, wie die NATO, wie die EU dann reagieren. Russland selber hat aber gesagt, es gibt ja jetzt gar keine Beweise dafür, dass das russische Drohnen waren. Mhm. Überhaupt können russische Drohnen gar nicht so weit fliegen.
Genau, ja, genau, das wird sein. Es bringt jedenfalls den Westen in Zugzwang. Also was willst du jetzt machen mit diesem Vorfall? Wenn du gar nicht reagierst, fühlt Putin sich bestätigt, dass er das nächste Mal noch weiter gehen kann. Wenn du zu stark reagierst, dann trägst du zur weiteren Eskalation des Konflikts bei, was auch nicht im Interesse eigentlich sein
also
kann.
Also es wird so oder so zur Aufrüstung einfach beitragen. Also ja, die NATO berät jetzt, wie sie die polnisch-ukrainische Grenze besser schützen können. Also werden da mehr Waffen, mehr Abwehrsysteme aufgefahren. Es ist ja völlig absehbar schon.
Und dann wurde auch noch ein enger Trump-Vertrauter und rechter Politaktivist bei einer Veranstaltung in Utah in den USA erschossen, was in den USA die Meldung Nummer 1 war und ist. Charlie Kirk, super bekannt in den Staaten, Podcaster und vor allem enger Freund von Trump.
Da hat man jetzt einen Tatverdächtigen ausmachen können auf Überwachungsvideos, aber gefasst hat man, stand jetzt noch keinen.
Ja.
Die Waffe, das Gewehr, also die mutmaßliche Tatwaffe, wurde im Wald gefunden. Also Kirk wurde ja mit einem Schuss aus größerer Entfernung in den Hals getötet. Ja,
bei uns kennt man den eigentlich kaum, oder? Charlie Kirk, also ich hatte den Namen mal gehört, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der macht. Also, aber in den USA war der offenbar wirklich ein politisches Phänomen. Also es haben zig Sender das laufende Programm unterbrochen und berichtet. Trump selbst hat auf Truth Social die Nachricht überbracht, dass Kirk den Schuss in den Hals nicht überlebt hat.
Ja, also ein Attentat, was die USA noch weiter spalten wird, politisch wahrscheinlich. Ja,
falls das überhaupt noch geht. Also Trump hat jedenfalls schon mal, ey, und das ist wirklich, Trump hat schon mal prophylaktisch die von ihm sogenannte radikale Linke für den Mord verantwortlich gemacht. Und hat gesagt, ja, die waren das. Obwohl man überhaupt noch gar nicht weiß, wer das war und noch niemanden gefasst hat. Das war 7 Tage wach für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine gute Bewertung. Das würde uns sehr freuen und die Algorithmen auch.
Eine neue Folge bekommt ihr übrigens diesmal schon am Mittwoch, denn am Montag nehmen wir einen Live-Podcast auf in der RBB-Dachlounge in Berlin. 30 Jahre RBB24 Inforadio wird da gefeiert und wir sind dabei. Zu hören als Podcast dann, wie gesagt, am Mittwoch.
Und am Freitag dann schon die nächste reguläre Folge. Es geht Schlag auf Schlag.
Und wenn euch das alles noch nicht reicht und ihr noch viel mehr Podcasts hören wollt, dann hört doch einfach Plus Minus. Das ist der Wirtschaftspodcast der ARD und der beschäftigt sich zum Beispiel damit, warum die chinesische Shopping-Plattform Temu so absurd billig ist.
Das wüsste ich auch ehrlich gesagt gerne.
Ja, dann musst du Plus Minus hören. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Die Redaktion für diese Folge 7 Tage wach hatte Lena Petersen.
Aber das letzte Wort bei uns hat Lena nicht, das haben auch niemals wir, das hat immer ein Tier.
Heute der Zitteraal.
Der Zitteraal. Also langsam wird es sehr experimentell hier mit den Tieren. Warum denn? So klingt der, ja? Der Zitteraal.
Ist einfach das beste Tier bei Stromausfall. Der kann bis 860 Volt produzieren. Einfach so, aus sich heraus. Also zum Handyladen sollte das locker reichen. Vielleicht sogar zum Fernsehen. Also wenn man jetzt mehrere Zitteraale hintereinander schließt. Ne? Normal nimmt er ja die Spannung, um seine Beute zu töten. Aber ich sag mal, wenn Not am Mann ist oder an der Frau und man nett fragt.
Ja. Also dieses bekloppte Geräusch, was wir da hören, das ist ein Aal. Ja? Das klingt, als würde irgendwas gegen das Mikrofon ploppen.
Also das ist das Geräusch, was im Wasser entsteht, wenn ein britischer Zitteraal aus der Nähe von Bristol auf Beutezug geht.
Ah ja, genau.
Ohne Quatsch. Hatte ich von der BBC den Sound. Die haben den mal aufgenommen. Ist hochoffiziell.
Ja, die müssen es wissen. Und du bist auch selber so ein Zitteraal. Vor allem nach dem dritten Kaffee.
Apropos.
Genau. Wird Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Ja. Super.
Naja.
Nee, komm. Also ich meine, über Frankreich, ja.
Ich weiß nicht.
Natürlich. Also es ist natürlich krass, das irgendwie so lange über Frankreich zu reden. Aber ganz ehrlich, es ist auch mega interessant, sich das mal genauer anzugucken. Und ich fand's okay.
Nächstes Jahr machen wir das
nochmal. Ich fand's okay. Ja, hast du das mitbekommen mit dem Prediger auf der A1?
Nee.
Pass auf, A1 in der Nähe von Bremen am Sonntagabend. Also jetzt... War wohl Stau oder irgendwie sehr stockender Verkehr. Ist ein Typ, fährt auf den Standstreifen, baut einen Lautsprecher auf, schließt ein Mikrofon an und fängt an, eine Predigt zu halten.
Oh nee, und du kommst nicht weg, ne? Wie im Konfirmationsunterricht. Sitzt
du da. Du selbst nicht, aber andersrum, pass auf. Also, naja, weil einige der Autofahrer, die da im Stau standen, die fanden das wohl so spooky, dass da einer mit einem Mikro vor ihnen steht und irgendwas predigt, dass sie natürlich die Polizei gerufen haben und die dann kam und meinte, was soll das? So, und dieser Typ, Anfang 30, hat wohl gesagt, wieso? Da die Autos ja nur so langsam fahren konnten, fand er, das war eine super Stelle für eine Predigt.
Und außerdem ist es Sonntagabend auch, ne? Ja. Aber was hat er da gepredigt? Weiß man das? Also die, weiß ich nicht, die Letzten werden die Ersten sein auf der Autobahn. Laufen ist seliger denn fahren, vielleicht?
Ich weiß es nicht. Es ist nicht überliefert. Es ist nur überliefert, dass er leider gar keinen Führerschein hatte. Und am Ende musste ein Bekannter von ihm kommen und das Auto wegfahren. Und jetzt hat der Prediger... eine Anzeige.
Oh nein. Man meinte es doch bestimmt nur.
Also Augen auf bei der Religionswahl.
Okay.
Jo.
Na dann. Oh. Oh.